Buderus Blickwinkel. Meinungen und Expertisen. Kontrovers und konstruktiv. Blickwinkel, der Podcast von Buderus. Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Buderus Blickwinkel. Schön, dass Sie alle wieder hier reingeklickt haben und uns heute zuhören. Wir haben heute nämlich ein richtig spannendes Thema mit dabei, was viele wahrscheinlich persönlich betrifft oder irgendwann betreffen wird. Es geht um die eigenen vier Wände und wie sich hier nachhaltig, aber eben auch wirtschaftlich mit Energie umgehen lässt. Unser heutiges Thema: die Klimawende unterm eigenen Dach. Wie gelingt sie ökologisch und ökonomisch? Wer im eigenen Haus wohnt, der steht heutzutage vor großen Herausforderungen. Ich kenne das selber von mir. Globale Entwicklungen wie Klimawandel, Wirtschaftskrisen, Versorgungsengpässe oder Gesetzesänderungen haben hier unmittelbare Auswirkungen auf die eigenen Lebensumstände. Sowohl von der Notwendigkeit her, bewusst und eben nachhaltig mit Energie umzugehen, als auch eben immer die Ausgaben im Blick zu haben, damit das Ganze nicht zu teuer wird. Die große Frage: wie kann es gelingen, diese unterschiedlichen Herausforderungen unter einen Hut zu bekommen? Vor allem, da der Energieverbrauch in einem Haus ein wirklich komplexes Thema ist, in dem so viel zusammenspielt. Es fängt mit der Beheizung an, geht über die Stromversorgung bis hin zur Mobilität. Ein wirklich großes, großes Thema. Und wir haben heute zwei Experten hier im Podcast, die über die verschiedenen Konzepte sprechen werden und dabei die wichtigen Fragen beantworten. Wie kann ich es mir leisten, nachhaltig zu wohnen und zu heizen? Das interessiert auch mich. Und wie kann ein Systemanbieter wie Buderus mit seinem Portfolio von Wärmepumpen über Photovoltaik bis zu Smart-Home-Konzepten dabei unterstützen? Und mein persönlicher Wunsch an meine Experten heute, die ich gleich natürlich ausführlich vorstelle: viel Input, Hands-on-Tipps und Anregungen, die sich auch zu Hause umsetzen lassen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt meine zwei Gäste einmal hier im Studio begrüßen. Es sind wunderbare Gäste und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einmal Professor Dr. Christian Holler von der Hochschule München. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und einmal Professor Dr. Joachim Gaukel von der Hochschule Esslingen.
Hallo.
Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier im Podcast. Ich freue mich auf ein wirklich spannendes Gespräch und würde Sie, Herr Holler, doch einmal bitten, sich persönlich einmal vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Holler. Ich bin gelernter Physiker und bin dann schon recht früh in die Radioastronomie gegangen. Das ist ein Schwerpunkt, der mich lange verfolgt hat und zwar recht technisch. Ich war also mehr oder weniger immer auf den Teleskopen unterwegs, mit dem Schraubenzieher oder vielleicht mit dem Multimeter eher gesagt, viel in der Elektrotechnik gearbeitet, also viel hands-on. Und bin dann über viele Jahre in England zu diesem Thema erneuerbare Energien gekommen. Habe dann zusammen mit Joachim Gaukel unser erstes Buch geschrieben, Erneuerbare Energien ohne heiße Luft, das noch recht technisch war. Und halte zu dem Thema auch in den letzten Jahren vermehrt Vorlesungen.
Genau, die Bücher, die habe ich auch gefunden. Die Rezensionen sagen mir, ich sollte die unbedingt auch lesen. Hab sogar jetzt erfahren, dass es die auch als Hörbücher gibt. Also da werde ich definitiv reinhören. Herr Gaukel, mögen Sie sich auch einmal kurz vorstellen? Also Sie sind Mitautor von insgesamt zwei Büchern und?
Genau, also mein Name ist Joachim Gaukel und habe studiert Mathematik. Ja, das ist also meine Heimdisziplin, Mathematik mit Nebenfach Informatik. Dann promoviert, in Allianz Lebensversicherung gearbeitet und bin jetzt an der Hochschule Esslingen und halte eben auch Vorlesungen zu den erneuerbaren Energien, wo wir darstellen, okay, wie groß kann denn zum Beispiel der Wind werden versus wie groß kann denn die Wasserkraft in Deutschland werden. Also das ist so unser Blickwinkel auf das Thema.
Was ich sehr spannend finde: wie kommt man überhaupt zu dem Thema erneuerbare Energien? Fällt einem das über die Füße? Ist das einfach, weil es aktuell das Thema ist? Oder entscheidet man sich ganz bewusst dafür und sagt, hey, ich habe da großes Interesse dran und ich glaube, es gibt einfach viele Möglichkeiten?
Ja, meistens ist es eher ein Zufall, wie es im Leben so spielt. Erstens mal ist das Schöne an unserem Beruf: wir dürfen uns in neue Themen einarbeiten und sind nicht immer an ein Thema gebunden. Bei mir war es eigentlich der Einfluss von einem Wissenschaftler aus England, David McKay, der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, auf dessen Ideen auch unsere Ideen dann basieren. Und das Thema war natürlich in aller Munde und ich habe mir dieses Buch durchgelesen und war fasziniert. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.
Herr Gaukel, wie sind Sie beide sich denn über den Weg gelaufen?
Ja gut, wir waren Zimmernachbarn, als Holler noch in Esslingen war, waren wir direkt nebeneinander, waren nicht so weit. Aber gut, wie bin ich zum Thema gekommen? Klar, also das Thema ist jetzt ein Thema, manche glauben ja, Greta hat das Thema neu erfunden, aber da muss ich widersprechen. Also ich habe 92 Abitur gemacht, da war das auch schon ein Riesenthema und war immer jetzt interessiert und habe auch versucht, in meinem Rahmen die Dinge umzusetzen, was man machen kann.
Ja, ich habe gehört, Sie fahren viel Fahrrad, ne?
Ich fahre viel Fahrrad, ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, mehr Fahrradkilometer Kilometer als Autokilometer im Jahr, eindeutig. Ja,
ja, ich habe irgendwas von über 6.000 gelesen, ganz spannend.
War es vor Corona, ja?
Ja, Corona hat dem Ganzen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir kommen, glaube ich, alle wieder dahin zurück. Ich bin heute auch tatsächlich das erste Mal endlich wieder Zug gefahren. Lassen Sie uns ein bisschen ins Thema einsteigen. Erneuerbare Energien ist das Thema, es geht um Nachhaltigkeit. Wo haben Sie denn das Gefühl, ist für Privatpersonen der größte Hebel? Also was kann ich als Privatmensch machen? Sind es zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel oder fängt es doch bei der Heizung an?
Also es sind im Grunde ganz klar drei Bereiche für den Privatmenschen. Das eine ist die Heizung. Die Heizung spielt eine große Rolle. Ungefähr 20% unseres Gesamtenergieverbrauchs geht in die Raumwärme. Der zweite große Bereich ist die Mobilität. Ungefähr ein ähnlicher Prozentsatz geht in die Mobilität. Vor allem Autofahren, Fliegen ist natürlich ein großes Thema. Und dann ist es der Konsum insgesamt, der auch eine gewisse Rolle spielt. Also diese drei Bereiche, da habe ich direkten Einfluss drauf.
Ja gut, gewisse Rolle muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Also die Zahlen, der Konsumbalken ist deutlich am größten, knapp 50% oder 40, glaube ich, sind es. Unseres CO2-Abdrucks speisen sich aus dem Konsum. Ja, das neue Sofa bei IKEA und das neue Auto und der neue Tisch und sonstiger Konsum. Also das ist tatsächlich der größte Posten, der fast die Hälfte unseres Abdrucks generiert. Also da haben sie auf jeden Fall den größten Hebel, ja.
Und wo fängt man da an und wo hört man auf? Wenn man sich das anhört, hört sich das nach einer Mammutaufgabe an. Oder fängt es mit dem kleinen Schritt an?
Ja, kleine Schritte. Gut, das ist ein bisschen unser Thema bei den beiden Büchern. Achtung auf die kleinen Schritte. Ja, welche kleinen Schritte sind denn wirklich klein und welche kleinen Schritte wären denn dann doch größere Schritte? Also unser Fokus liegt doch auch ein bisschen den Blick zu schärfen. Wir können nicht 100 Millimeter Schritte machen, weil dann sind wir nicht mal einen Meter weit, sondern wir sollten schon auf die Meterschritte gucken zuerst. Und klar, aber Konsum ist ein Riesenschritt, den wir direkt in unserer Hand haben durch unser Verhalten. Aber halt, ob das dann immer attraktiv ist, also wenn ich meiner Frau zu Bekannten gehe und die ein neues Sofa gekauft haben, ist das schon auch ein starker Anreiz, nochmal über das eigene Sofa nachzudenken. Und irgendwann braucht man eigentlich auch ein neues, aber da haben wir einen Riesenhebel.
Ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil ich das ganz spannend fand. Ist Nachhaltigkeit denn bequem? Also ist Nachhaltigkeit teuer? Ist Nachhaltigkeit bequem? Macht das immer Spaß, auf diese Dinge zu achten?
Ja, eben nicht. Das ist natürlich das Problem an der Sache. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den kleinen Schritten. Also ich glaube, dieses Mantra, jeder kleine Schritt zählt, ist auch problematisch, weil wir uns alle ausruhen auf den kleinen Schritten. Wir machen alle irgendwas Kleines und dann sagen wir, wir machen einen Haken hinten dran, wir machen doch was. Und das ist eigentlich eher hinderlich und problematisch. Also wir sollten wirklich den Blick schärfen und gucken, wo sind eigentlich die großen Brocken. Wir können natürlich anfangen mit der Plastiktüte im Supermarkt, die hat aber aufs Klima praktisch keinen Einfluss. Aber wenn wir uns damit zufrieden geben, dann werden wir nicht weit kommen. Insgesamt müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Es gibt viele Bereiche, wo ich einen großen Hebel habe, ohne dass sich wirklich was an unserem Lebensstandard ändert. Das sind natürlich die Bereiche, die sehr wichtig sind. Aber wenn wir es ganz ernst nehmen, wird es auch ein bisschen ans Eingemachte gehen und dann werden auch die Sachen kommen, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen.
Die ein bisschen wehtun.
Genau.
Das hört sich gut an, dann möchte ich aber jetzt mal solche Sachen wissen. Verraten Sie nochmal was. Was sind die großen Hebel? Was sind die dicken Brocken? Wo wird es unbequem? Was sollten wir machen?
Na gut, wir sprechen jetzt Buderus, Heizung. Also drehen Sie Ihre Temperatur um 2 Grad runter. Das haben jetzt meiner Wahrnehmung nach viele gemacht, jetzt im Zuge von Ukraine-Krise und entsprechenden Preiserhöhungen. Haben das jetzt gemacht. Das ist ein Riesending. Ja. Haben wir immer gesagt, Leute, okay, wir können über alles Mögliche reden, aber wie hoch ist die Raumtemperatur? Dann wie viel Quadratmeter bewohnen Sie? Ne? Wäre jetzt meine Frage, der Durchschnitt in Deutschland ist 47 Quadratmeter, hat sich seit dem Krieg, also dem Zweiten Weltkrieg, doch drastisch erhöht. Und unser Verständnis heute, also bis vor einem Jahr auf jeden Fall, war, da wollen wir doch so warm haben auf den ganzen 150 Quadratmetern, dass es mir in jedem Raum wunderschön angenehm ist.
Dass man mit dem T-Shirt rumlaufen kann am besten, ne?
Und das ist eigentlich ein Selbstverständnis, das wir so entwickelt haben, wo man sagen muss, okay, also da leben wir doch auch in einer Welt, die uns ja so ganz bequem Energie bereitstellt. Und wenn wir da sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht doch nicht ganz so große Wohnungen, vielleicht doch nicht ganz so warm beheizen, dann ist da viel gewonnen. Bei Heizung, bei Mobilität natürlich genau das Gleiche. Wir haben heute ein Level, ich sage immer zu den Studenten, nehmen wir mal an, am gleichen Tag würde das stattfinden, Mietvertrag unterschreiben und Arbeitsvertrag. Wie viel Distanz legen Sie dazwischen? Ne? Legen Sie da 60 Kilometer dazwischen oder 15? Und wenn Sie dann irgendwann mal unzufrieden sind und einen Job wechseln, war früher logisch, wenn der neue Job 60 Kilometer entfernt ist, dann ziehe ich natürlich um. Heute ist logisch, dass ich das nicht mache. Das sind natürlich Riesenstellschrauben. Also da würde ich sagen, also wenn Sie im Privaten sagen, wo ist eine Riesenstellschraube, wie hoch ist die Distanz von Ihrem Wohnort zu Ihrem Arbeitsplatz? Das ist ein Riesending natürlich.
Oder auch Flüge. Wir suchen immer nach Schnäppchen. Dann gibt es doch mal einen Schnäppchenflug nach Mallorca am Wochenende. Und wenn der Flug jetzt weniger kostet als die Fahrt zum Flughafen, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Und ich glaube, das wird jedem bewusst, dass wir da ein bisschen zu viel leben und zu viel haben wollen. Aber wir suchen diese Schnäppchen und wir freuen uns drüber und dann wird doch mal irgendwo hingeflogen. Und Flüge machen einen sehr großen Anteil an unserem persönlichen CO2-Ausstoß. Wenn wir regelmäßig fliegen, dann wird es dominieren. Und das sind Themen, die vielleicht auch ein bisschen wehtun, weil es natürlich Spaß macht, am Wochenende auch mal irgendwo hinzufliegen.
Ja, ich merke das auch. Ich werde so ein bisschen nervös und man denkt sich so, oh ja, das fängt vielleicht doch an, ein bisschen weh zu tun. Ist aber einfach wahnsinnig wichtig für unsere Welt. Wenn wir nochmal über die Wärmeversorgung sprechen. Wir hatten gerade schon den Aspekt, vielleicht mal 1, 2, 3 Grad runterkühlen und dafür einen Pulli anziehen. Was sind denn noch Ideen, die man zu dem Thema haben kann? Eventuell einen Austausch von dem ganzen System?
Ja, natürlich. Also darüber sprechen wir ja in letzter Zeit sehr viel. Und es ist fast ein Kulturkampf entstanden hier in Deutschland zu dem Thema Wärmepumpe. Aber die Wärmepumpe ist nun mal das effizienteste Heizsystem, das wir haben, typischerweise. Es hängt natürlich ein bisschen von den Umständen ab. Aber generell sind Wärmepumpen sehr effizient. Ich brauche typischerweise nur 1 Kilowattstunde Strom für circa 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Wenn ich Gas verbrenne, dann kriege ich aus 1 Kilowattstunde Gas nur 1 Kilowattstunde Wärme raus. Und das ist natürlich wichtig. Und da müssen wir aber auch drüber sprechen, muss ich denn die Häuser dämmen? Bisher gilt immer so die Meinung, es funktioniert nur mit sehr gut gedämmten Häusern, mit Fußbodenheizung. Das ist aber nicht richtig. Es gibt sehr viele Studien, die das auch zeigen, dass auch im Altbaubereich Wärmepumpen sehr wohl Sinn machen.
Ein Faktor, der dann sicherlich auch auf den Tisch kommt, Kosten. Das Ganze ist nicht gratis oder kostet nichts, das kostet Geld. Was würden Sie denn jemandem raten, der jetzt sagt, joa, Nachhaltigkeit, hört sich alles toll an, kann ich mir nicht leisten?
Ja gut, also es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte ein komplett nachhaltiges Leben, dann würde ich sagen, Dach sanieren, rät Ihnen jeder, der ins Haus kommt und Energie berät, sagt, schauen wir mal das Dach an. Wenn Sie das erneuern, 50.000 Euro, die müssen Sie erstmal reinsparen, also ich habe jetzt realistisch tatsächlich eine Ölheizung zu Hause. Wenn man die jetzt sparsam betreibt, so wie wir es jetzt machen, brauche ich 1.000 Euro im Jahr. Also kombiniert mit Warmwasser und so weiter. Gibt es einen Kaminofen, gibt es noch. Aber klar, bis ich das dann reinhole, die Investition von 50.000 in der Vergangenheit, war die Rechnung tatsächlich auch ein bisschen fragwürdig, ob das jetzt im Geldbeutel sich tatsächlich sofort lohnt. Jetzt haben wir Energiepreise zum Teil verdreifacht. Dann sieht sie eigentlich schon eindeutig so aus, dass es sich lohnt. Aber wie ist jetzt die Zukunft? Ist auch Kaffeesatzleserei. Also finanziell ist es in der Vergangenheit, würde ich sagen, tatsächlich nicht klar gewesen, dass ich damit automatisch Geld spare. Leider.
Also wenn wir uns die Länder anschauen, die viel Wärmepumpen haben, vor allem Norwegen, da ist es ja im Winter viel kälter. Und interessanterweise ist der Häuserbestand nicht besser als bei uns in Deutschland. 60% der Häuser werden aber über Wärmepumpen geheizt. In all diesen Ländern hängt es vor allem mit dem günstigeren Strompreis zusammen. Der Strompreis ist vor allem deswegen günstig, weil er weniger Steuern hat. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Hebel. Wie hoch ist der Strompreis in Deutschland? Und insgesamt müssen wir eine Rechnung aufmachen. Wir gucken immer sehr auf die einzelne Person, aber wir müssen ja eine gesellschaftliche Rechnung aufmachen. Was kostet uns eigentlich der Klimawandel insgesamt? Und wie viel Geld sparen wir uns eigentlich, wenn wir versuchen, diesen Klimawandel zumindest etwas einzuschränken? Und diese Gesamtrechnung müssen wir aufmachen und die muss sich trotzdem für den Einzelnen natürlich dann noch lohnen. Wir können also nicht so tun, als wenn für den Einzelnen spielt der Klimawandel keine Rolle, sondern nur die Investition und den Klimawandel trägt die Allgemeinheit, dann funktioniert die Rechnung nicht. Aber wir müssen das natürlich verbinden.
Wie kriegt man das denn in die Köpfe rein? Weil es ist ja immer so ein bisschen, man guckt auf die Nachbarn und die machen und naja, wenn der macht, muss ich ja nicht. Und das ist ja schon ein Denken, was irgendwie nach wie vor da ist, dass man sich selber überlegt, wie viel muss ich machen, wie viel machen die anderen. Aber wie kriegt man dieses... Wir sollten an alles denken und das ist eine Gesamtrechnung. Wie kriegt man das in die Köpfe? Wie erreicht man die Menschen?
Also das Erste sind natürlich immer gute Beispiele. Also wenn man mit Kommunen arbeitet und auch bei dem Thema Energie mit Kommunen spricht, wenn es Kommunen gibt, die viel Erneuerbare ausbauen und damit auch noch viel Geld machen, dann ist es plötzlich ein Ansporn für die anderen Kommunen. Und wenn ich mir andere Häuser angucke, wo sowas womöglich auch gut funktioniert, dann ist das ein wichtiges Thema. Aber generell müssen wir natürlich über das Thema Strompreis sprechen in Deutschland. Und dann wird die ganze Sache interessant und dann kann ich die Rechnung auch so aufmachen, dass sie sich für jeden lohnt.
Ja gut, aber jetzt gute Beispiele, ich möchte ein bisschen widersprechen. Also wir haben natürlich Signale jetzt erfahren, ja, Preissignale, die sehr stark waren und die sind eigentlich ein kompletter Gamechanger, ne? Also wenn wir uns klar machen, wie die Wärmepumpen sich entwickelt haben, ja, wir haben uns das ja in der Vorbereitung auch nochmal kurz angeschaut. Wir haben jetzt praktisch 5-mal so viel Wärmepumpen im Neubau, also werden eingebaut als noch vor 5 Jahren ungefähr. Und woher kommt das, ne? Das ist ja auch jetzt mit Ukraine verbunden, dass man sagt, okay, ich muss ja weg vom Gas oder Photovoltaik. Also in meiner Nachbarschaft, ich habe eine Nachbarin, die mich gefragt hat, ja, lohnt sich das, wenn ich das einbaue und so weiter. Und sie kam dann zur Entscheidung, dass es nicht lohnt. Jetzt hat sie eine eingebaut und dann habe ich sie gefragt und hast nochmal gerechnet. Dann hat sie gesagt, nee, ich habe nicht gerechnet, ich wollte halt eine. weil das Signal jetzt schon sehr stark war, okay, ich profitiere ja irgendwie, also es ist ein kompletter Gamechanger, wenn wir preislich sich die Stellschrauben verschieben. Und das, was der Holler vorhin gesagt hat, der Strompreis, ich meine, der wäre eben gut, wenn der niedriger wäre, ne? Wenn der Staat sagen würde, wir versuchen das anders zu gestalten, die Steuern und so weiter, weil das ja dann sehr starke Signale sind. Oder bei Elektroautos, ich war in Norwegen im Urlaub, da fahren sie eben auf den Fähren in Bergen, fahren sie ständig Fähre, ist umsonst für Elektroauto, die zahlen nichts. Und das sind eigentlich starke Signale oder auch Maut. Die haben eine City-Maut, die ist für Elektroauto viel niedriger. Und solche Signale sind natürlich schon stark.
Und die tun nachher im Zweifelsfall auch im Geldbeutel weh, wenn man die falsche Entscheidung trifft. Oder die nicht so klimafreundliche.
Also ich kann mich auch ein bisschen unabhängig machen. Vor allem in Kombination mit einer PV-Anlage sind natürlich Wärmepumpen sehr interessant. Und Studien zeigen auch, wenn man die noch smart kombiniert, dass man sagt, dass sich die Wärmepumpe auch noch anpasst an die Stromproduktion, dann kann ich den Autarkiegrad meines Hauses nochmal erhöhen. Und selbst bei mäßig gedämmten Häusern kriege ich einen Autarkiegrad von 50-60% hin, was eigentlich ganz interessant ist. Ich mache mich also ein bisschen unabhängig von diesen Entwicklungen, die wir auf dem Weltmarkt sehen.
Hört sich wahnsinnig gut an. Ich glaube, ein Thema, was viele Menschen haben, und da schließe ich mich nicht komplett aus, wenn man sich beraten lassen will, ist das nicht ganz so leicht. Also ich glaube, man muss dann schon wirklich eine Firma haben oder einen Hersteller haben, wo man wirklich vertraut und das Gefühl hat, man wird auch komplex beraten und nicht nur, da kommt jetzt eine PV aufs Dach und fertig, sondern es wird das gesamte System angeschaut, damit man dann auch diese Autarkie erreichen kann.
Absolut. Also dafür gibt es ja auch die Energieeffizienzberater und das wird zum Beispiel in der Stadt München sehr stark gefördert. Da habe ich fast keinen Eigenanteil mehr. Wenn ich mir so jemanden ins Haus hole, der guckt sich das ganze Haus an. Es geht ihm nicht nur darum, mache ich jetzt eine PV-Anlage aufs Dach oder nicht, sondern das hängt ja von vielen anderen Faktoren auch noch ab. Habe ich ein E-Auto, habe ich eine Wärmepumpe, kann ich den Strom selbst nutzen, wie ist das Haus gedämmt? Und ich muss mir das ganze System angucken und dann muss ich schauen, wo kann ich am meisten einsparen für den eingesetzten Euro? Und dann kriege ich einen Fahrplan. Und genauso muss ich es machen, wenn ich immer nur auf einzelne Sachen gucke, dann werde ich mir schwer tun.
Wäre das ein Tipp? Auch für unsere Absoluter Zuhörerinnen Tipp. Und Zuhörer?
Gehen Sie an einen Experten. Es ist natürlich schwierig, zurzeit an Leute ranzukommen. Das ist im Augenblick das Problem, Handwerker, Experten. Aber lassen Sie sich erstmal das ganze Haus angucken, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Ja, wobei, also eine Sache, wenn wir jetzt bei PV sind, wenn Sie eine Balkonkraftwerk sich überlegen, das ist jetzt im Moment eigentlich gesetzt, würde ich sagen. Das kann jeder machen, ist leicht zu installieren und der Return ist sofort da.
Ein was?
Ein Balkonkraftwerk, so eine kleine Photovoltaikanlage, zwei Module, die man zum Beispiel am Balkon befestigen könnte oder auch woanders und die dann eben also viel kleiner ist, als man das so vorher gemacht hat, aber dann ist eben der Eigenverbrauchsanteil quasi 100%. Und das würde ich sagen, rechnet sich innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von ein paar wenigen Jahren. Und jemand, der eine große Anlage auf dem Dach hat, für den macht das nicht zusätzlich auch noch Sinn. Aber jemand, der keine Anlage auf dem Dach hat, würde ich sagen, das Balkonkraftwerk ist gesetzt.
Löst natürlich nicht alle unsere Probleme, aber ist ein kleiner Beitrag.
Ja, aber also als Schritt, ne? Wenn man sagt, was kann ich machen, würde ich sagen, das wäre unbedingt sofort in Erwägung zu ziehen.
Vor allem, wenn man kein eigenes Haus eventuell hat.
Wenn Sie kein eigenes Haus haben, eben dafür ist ja gemacht, ja, die Gesetzgebung, haben Sie ja überlegt, okay, wie kommen wir an die ran, Vermieter, Mieter, ja, müssten die sich irgendwie einigen. Nein, machen wir Balkonkraftwerk, stecken Sie ein in die Steckdose, melden es kurz an und da würde ich sagen, das ist klar.
Als kleinen Ausblick mal in die Zukunft. Halten Sie 100% regeneratives Wohnen für möglich? Und wenn ja, bis wann und auf welchem Wege?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben jetzt die Glaskugel leider nicht vor mir, aber insgesamt würde ich sagen, natürlich ist es möglich. Der Knackpunkt ist wann, wie lange wird es dauern? Die Frage ist, wie groß sind die Sanierungsraten, die wir haben? Im Augenblick sind wir bei 1%. Wenn wir dabei bleiben, dann wird es noch sehr lange dauern. Die nächste Frage ist auch, erhöht sich denn unser Flächenbedarf pro Person so stark wie in der Vergangenheit? Also die Häuser sind ja effizienter geworden seit den 90er Jahren, aber wir haben uns in Summe nicht viel eingespart, weil die Flächen auch größer geworden sind pro Nase. Das heißt also, wie entwickelt sich das? Wollen wir immer größer, immer mehr alleine in Wohnungen wohnen oder wird es vielleicht auch tendenziell ein bisschen kleiner? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Von dem her, ich halte es für möglich, aber es wird auf jeden Fall dauern.
Ja, also Sie können nicht den Schalter umlegen durch das richtige Kreuz bei der Bundestagswahl, sondern das sind lange Läufer. Ne? Sie können ja nicht jemanden zwingen, ja, da wäre ich jetzt gar kein Anhänger davon. Aber es ist ja heute schon so, wenn Sie eine Immobilie erwerben, dann müssen Sie die Heizung unter Umständen austauschen. Die ist verbunden mit dem Kauf quasi, entsteht eine Pflicht, die Heizung auszutauschen. Klar, da kann man was machen, aber das sind alles lange, lange Läufer. Und also möglich, ja.
Also wir sprechen nicht von 5 oder 10 Jahren.
Aber wir sprechen nicht von 5 oder 10 Jahren und wir sprechen von viel Aufwand. Und wir sprechen zum Beispiel, wir sind ja beide Hochschullehrer, wir sprechen auch davon, dass Menschen, denen die Umwelt am Herzen liegt, dürfen auch gerne eine Ausbildung als Ingenieur, als Elektrotechniker auch eine Ausbildung machen und so weiter und damit die Energiewende. Wir brauchen ja auch die Handwerker und die das beherrschen, ja, die das umsetzen. Die brauchen wir in großer Zahl. Ja. Brauchen wir nicht 5 oder 10, sondern brauchen wir Tausende und Zehntausende.
Das ist wahrscheinlich die Bottleneck.
Mangel an Fachkräften, genau, Mangel an Fachkräften.
Das wird ein großes Problem werden. So würde ich das einschätzen. Also der Aufruf an die jungen Leute, machen Sie eine Ausbildung in dem Bereich oder ein Studium in dem Bereich. Das ist sicherlich sehr interessant.
Absolut, ja. Werden Sie Heizungsbauer, wenn Sie eine Ausbildung sich überlegen, was könnte ich machen, wie wäre es mit Heizungsbauer oder mit Elektro?
Ja, weil der Bedarf ist da und nachher möchten die Menschen es machen, aber es ist niemand da, der es macht.
Der Bedarf bleibt über viele Jahre. Also Sie haben ein sicheres Ding, Arbeit für den Rest Ihres Lebens höchstwahrscheinlich.
Spezialisieren Sie sich bei Wärmepumpen?
Ein paar Tipps für die Berufswahl.
So. Ich habe selber einen Sohn, der jetzt so alt ist, der die Ausbildung jetzt hinter sich hat. Und dem sagen wir immer, guck doch, dass du jetzt in den Wärmepumpensektor kommst. Da hast du eine sichere Bank für viele, viele Jahre.
Ja, die Zahlen steigen ja total an. Im letzten Jahr ungefähr 250.000 Neuinstallationen. In dem Jahr sollen es, glaube ich, 350.000 werden, wenn ich es richtig gelesen habe. Und die Zahl wird sich nochmal deutlich erhöhen in den nächsten Jahren.
Und ich denke, auch Buderus sucht Leute.
Absolut, ja.
Großartig. Tja, ist das ein Ausblick, der Mut macht? Oder ist das eher ein Ausblick, wo man sagt, es muss jeder noch mehr tun?
Ha, jeder muss noch mehr tun. Das ist so eine Formulierung, die mag ich jetzt nicht so. Das ist so auf der Moralebene und so weiter und so fort. Wir müssen viel tun, wenn wir das Ziel wirklich ernst meinen. Also wenn wir auf die Straße gehen und uns da ein bisschen festkleben und so, das ist alles schön und gut. Aber es ist schon auch ein langer Weg, bis das Ziel erreicht ist. Es ist auch verbunden mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Ja, das haben wir jetzt bisher, glaube ich, nicht erwähnt. Wenn Sie sagen, okay, wir machen Elektroautos, wir machen Wärmepumpen, dann muss ja der Strom von woher kommen. Wobei, also irgendwo habe ich, glaube ich, die letzten Tage gelesen, dann verzehnfacht sich der Strombedarf. Das ist einfach Unsinn. Ja, wenn wir alle Autos auf E-Autos umstellen, also Privatautos, haben wir ungefähr 20-25% mehr Bedarf an Elektrizität. Das ist jetzt nicht nichts. Aber es ist auch nicht völlig absurd, wenn wir Wärmepumpen noch mit reinnehmen. Müssen wir die Erneuerbaren ausbauen? Und das würde eben auch bedeuten, dass das ein oder andere Windrad in Sichtweite dann platziert wird. Ich selber habe 3 Kilometer entfernt, 130 Meter Rotordurchmesser, 220 Meter Gesamtbauhöhe dreimal. War ein Riesenaufschrei, ne? Als das geplant wurde, Riesenwiderstandsbewegungen. Wenn Sie jetzt, das ist jetzt 5 Jahre stets, glaube ich,
hat sich jeder
interessiert
gewöhnt.
Kein Mensch mehr. Und die großen Bedenken, wenn Sie an den Ort gehen, der da am nächsten ist, dann interessiert das Thema niemand mehr. Aber das bedeutet schon auch, dass wir Infrastruktur akzeptieren dürfen, wenn wir es ernst meinen, das muss irgendwo hin und dann wird nicht alles außerhalb unseres Sichtbereichs, wird wohl nicht gehen.
Ist das manchmal ein Problem, dass da auch Fehlinformationen noch gestreut werden, wie zum Beispiel mit dem Strombedarf?
Ja klar, also ich meine, manchmal liest man Dinge, wo man sagt, Moment, das ist jetzt ein einfacher Check, der würde das jetzt sofort widerlegen. Und bei Windrädern gibt es doch auch viele Bedenken, die man, wenn man sich näher mit befasst, vielleicht doch auch stark hinterfragen muss. Aber da wird halt auch mit Emotionen gearbeitet, auf die man einfach sehr anspricht.
Ja. Absolut, ich habe letztens sogar in der FAZ einen Artikel gelesen, da wurde eine Rechnung zitiert, unhinterfragt, wie viel es kosten würde, wenn man eine Wärmepumpe einbaut im Vergleich zur Gasheizung. Und wenn man die Zahlen sich mal genauer angeguckt hat, dann haben sie mit einer Arbeitszahl von unter 2 für die Wärmepumpe gerechnet, obwohl das Haus noch eine Gasheizung für die Spitzen hat. Und da muss man sagen, das ist weit weg von der Realität. Und das ist eigentlich schade, weil solche Rechnungen, die bleiben hängen. Das hat man auch in den Kommentaren unter dem Artikel gesehen. Die Zahlen bleiben hängen, obwohl sie eigentlich nicht richtig gerechnet sind. Insgesamt würde ich sagen, es ist viel Arbeit vor uns, aber es ist doch auch irgendwas Aufregendes. Da passiert irgendwas Neues und jeder, der ein bisschen technikaffin ist, vielleicht auch im eigenen Haus wohnt, der hat da Gestaltungsspielraum und kann sich ein bisschen reinfuchsen in die Themen und was machen. Das ist doch auch irgendwas, was Spaß macht.
Ja, absolut. Also ich denke jetzt plötzlich doch nochmal Richtung Energieberater. Vielleicht hole ich da mal jemanden, wenn ich irgendwann in einem Jahr einen Termin bekomme.
Ja, genau.
Und dann kann er sich das alles mal anschauen, weil Photovoltaik steht bei mir auch auf der Liste und eine Wärmepumpe habe ich ja schon. Kann ich nur empfehlen. Super, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke an meine Gäste und auch Ihnen zu Hause. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn der Podcast spannend war für Sie, dann freuen wir uns wahnsinnig darüber, wenn Sie uns weiterempfehlen. Gerne den Freunden Bescheid sagen, der Familie, den Mitarbeitern oder wem auch immer. Wir freuen uns, wenn ganz viele Menschen von dem Podcast und den Informationen profitieren können. Und es gibt bestimmt jemanden, der gerade ein Haus baut oder irgendwann ein Haus baut und sich über diese Infos freut. Wenn Sie mögen, freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback, wo und wie Sie an der Nachhaltigkeitsschraube drehen für sich selber. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke nochmal an meine Gäste und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
Blickwinkel, der Podcast von Buderus. Heizsysteme mit Zukunft.